Morgen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Mein Name ist Marcel Redling. Ich habe mich ja schon sehr willkommen geheißen gefühlt durch Almuts Ansage. Jetzt habe ich die Herausforderung, eine lebendige Predigt zu halten und das in 20 Minuten. Also mal gucken, wie mir das gelingt. Einige Gesichter kenne ich. Ich habe vor vielen Jahren mit Peter Kroker studiert am Theologischen Seminar Beröhr. Ich bin jetzt seit 10 Jahren fast in Darmstadt in der Ekklesiagemeinde, habe vor einiger Zeit nochmal angefangen, soziale Arbeit zu studieren nebenbei. Da war Almut meine Tutorin gewesen ins Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Das hat mir die Uni leider nicht erspart, da war ich richtig sauer. Und so kenne ich auch das ein oder andere Gesicht, es ist schön hier zu sein. Heute Morgen bin ich losgefahren und ich hatte irgendwie auf dem Zettel, dass ich in einer ganz anderen Gemeinde bin. Und habe mich dann gewundert, dass der Navi mich hierher geführt hat. Jetzt bin ich hier, es hat alles gut geklappt. Lass uns doch noch zu Beginn beten. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Wir danken dir, dass du regierst, wie wir es gerade gesungen haben. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen berührst, dass du ja zu uns sprichst, dass du auch all diejenigen ermutigst, die heute Morgen deinen Zuspruch brauchen. Danke, dass du ein Gott bist, der redet. Und so bitten wir dich jetzt auch für dein Wort, dass du in unser Herzen hineinsprichst und dass du unser Leben veränderst und wir heute Morgen genau das hören, was du uns sagen möchtest. Wir danken dir dafür. Amen. Almut hat mir so ein bisschen erzählt, in was für einer Phase ihr als Gemeinde seid und was euch auch beschäftigt mit dem Neubau. Und ich habe irgendwie länger nachgedacht, was so Gott vielleicht auch sagen möchte heute Morgen. Und einige Sachen, die auch schon im Gottesdienst gesagt worden sind, die passen eigentlich ganz gut dazu. Ich glaube, wir leben in sehr herausfordernden Zeiten, in sehr spannenden Zeiten, aber auch in schwierigen Zeiten. Man schaltet die Nachrichten an oder liest irgendwie Google News und man kann sich gar nicht wehren gegen all die Sachen, die da auf einen einströmen. Und jeden Tag erreichen uns unzählige Nachrichten aus aller Welt von Kriegen, von Hungersnöten, von Unruhen. Und man fragt sich ja schon, okay, was kann ich denn als Einzelner dagegen tun? Und all das, was man da liest, das übersteigt auf jeden Fall meine Vorstellungskraft und vor allem auch meine Möglichkeit als Einzelner, irgendetwas dagegen auszurichten. Und trotzdem dürfen wir uns als Christen nicht aus dieser Welt herausziehen oder uns dem Lauf der Dinge irgendwie widerstandslos ergeben. Nein, ich glaube, wir sind als Gemeinden dazu aufgerufen, uns ganz bewusst auch diesen Missständen dieser Welt entgegenzustellen. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht dieser Welt. Und mir gefällt dieses Bild von einer Gemeinde, die Licht ist in der Finsternis. Und die Aufgabe von uns als Gemeinden ist es nicht, über die Finsternis zu schimpfen oder uns über die Finsternis aufzuregen oder zu sagen, oh, ist so finster. Denn unsere Aufgabe ist es, zu leuchten. Und in dem Moment, wo du das Licht anmachst, also meiner Erfahrung nach, verschwindet dann die Finsternis, oder? Deswegen lass uns irgendwie unseren Fokus darauf richten. Römer 12, Vers 21 sagt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und so sind wir als Christen ganz konkret dazu aufgerufen, unseren Glauben zu leben, unserem Glauben, der durch die Liebe tätig ist, wie Paulus einmal in Galater 5, Vers 6 sagt. Nächstenliebe ist keine Option. Da kannst du nicht sagen, ja, das ist nicht meine Berufung oder es ist nicht so passt nicht so zu meinem Begabungsprofil oder so. Nee, das ist etwas, was uns alle angeht. Und dennoch bleibt die Frage, wie leben wir eigentlich als Christen in dieser Welt? Wie gehen wir mit diesen Spannungen auch um? Und ich glaube, es gibt immer zwei Versuchungen, denen wir erliegen können. Die erste ist, dass wir uns völlig aus der Welt zurückziehen und damit gar nichts mehr zu tun haben und wir so eine Subkultur gründen und wir treffen uns sonntags und kommen zusammen, ist auch irgendwie ganz nett und hinterher gibt's vielleicht noch einen Kaffee, aber dann verschwinden wir wieder und keiner kriegt was von uns mit. So. Und die andere Versuchung ist, dass wir so sehr aufgehen in dieser Welt, dass man auch keinen Unterschied mehr merkt. So, es ist irgendwie eine Spannung, in der wir stehen. Und die Frage ist, wie leben wir unsere Berufung als Christen? Und der erste Gedanke, den ich mit uns teilen möchte heute Morgen, ist, Gott liebt diese Welt. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann ist es eigentlich ganz spannend, dass die Bibel mehrere Ausdrücke gebraucht, wenn sie von Welt redet. Und da ist zum einen das Wort Kosmos, damit ist das ganze Universum gemeint. Die Welt, so wie sie geschaffen ist, mit den Sternen, mit der Natur, mit den Bergen, den Meeren, alles, was wir sehen. Und dann gebraucht die Bibel auch das Wort Äon, was vielleicht mit Zeitalter übersetzt werden könnte. oder auch mit langer Zeitspanne. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann kann das schon manchmal negativ sein, weil wir manchmal irgendwelche Bibelstellen lesen, wo positiv über die Welt gesprochen wird und dann wiederum negativ über die Welt gesprochen wird. Und bei uns steht immer nur dieses Wort Welt da. Ja, so sagt Paulus in Römer 12, Vers 2 ganz klar, richtet euch nicht nach dieser Welt oder passt euch nicht dieser Welt an. Heute Morgen haben wir dieses Wort gehört, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, ja. Aber in Johannes 3, Vers 16 heißt es dann wiederum, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, was denn nun? Die eine Stelle klingt negativ, die andere klingt positiv. Einmal sagt die Bibel, habt nichts mit der Welt zu schaffen, geht euch gar nichts an. Und auf der anderen Seite lesen wir, Gott liebt diese Welt. Deswegen ist wichtig, sich zu erinnern, was da vielleicht für ein Wort steht. Wenn im positiven Sinne von Welt die Rede ist, dann steht da oft Kosmos. Ja? Und wenn im negativen Sinne die Rede ist, dann steht da oft dieses Wort Äon, was auch mit Zeitgeist übersetzt werden könnte. Und wenn Paulus schreibt, dass wir uns nicht dieser Welt anpassen sollen, dann meint er damit, unterwerft euch nicht diesem weltlichen System. Unterwerft, passt euch nicht diesem Zeitgeist an. Trottet nicht jeder neuen Sache hinterher. Ja? Oder manchmal wird auch ein Adjektiv vor das Wort Welt gesetzt, nämlich wenn es heißt, dass diese Welt gefallen ist. Aber Gott hat nichts gegen diese Welt. Er liebt diese Welt. Vielleicht irgendwie so ein paar allgemeine Aussagen, aber das Erste, was die Bibel in Bezug auf diese Welt sagt, ist, die Erde ist des Herrn. Psalm 24, Vers 1 heißt es, die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt, der Erdkreis und die, die darauf wohnen. Damit ist nichts anderes gemeint, als dass Gott diese Welt erschaffen hat. Und wenn wir in die erste Seite der Bibel schauen, dann schafft Gott Himmel und Erde. Und am Ende heißt es, und siehe, es war sehr gut. Und Gottes Meinung dazu hat sich noch nicht geändert. Dann lesen wir nämlich davon, mit diesem Bekenntnis, Gott schafft die Welt und er sagt, diese Welt ist gut. Und dann lesen wir diesen Vers, Johannes 3, Vers 16, dass Gott diese Welt liebt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Jesus kam in diese Welt, um diese Welt zu retten. Diese Welt, in der wir leben, das ist sein Ziel. Das ist der Fokus der Liebe Gottes. Und in Johannes 17, Vers 18 macht Jesus deutlich, dass er nicht aufgehört hat, diese Welt zu lieben. Dort im hohepriesterlichen Gebet betet Jesus, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch sie in die Welt. Wen meinte er? Seine Jünger. Das sind die, mit denen er zusammen war. Und in gleicher Weise, wie Jesus von Gott in diese Welt gesandt wurde, um dieser Welt zu dienen, um sie zu lieben, um sie zu erretten, um sie zu erlösen, so sendet er auch dich und mich in diese Welt, um einen Unterschied zu machen. Um ein Segen zu sein an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Jesus sagt in Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt. Diesem hohepriesterlichen Gebet, das ich schon erwähnt habe, da betet Jesus was ganz Interessantes. Und da sagt er nämlich genau dieses in Johannes 17, Vers 14. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Wenn wir um uns herum schauen, dann ist es böse überall. Wir sehen Nöte, wir sehen Schwierigkeiten. Und das fängt vielleicht ja auch in unserem Umfeld an. Da sind Ehen, die auseinandergehen. Da sind Menschen, die Not leiden. Da sind Menschen, die Depressionen haben, die psychisch krank sind. Und wenn ich all diese Einflüsse sehe und wenn ich all die Nachrichten höre, dann ist schon diese Versuchung da, einfach die Tür zuzumachen und zu sagen, komm, wir ziehen uns aus allem zurück, wir bauen so ein Kloster, ja, und da geht's uns gut und da singen wir die Lieder, die uns gefallen und ja, nach uns die Sintflut. Aber was sagt Jesus? Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Gott hat uns hier hingestellt. Er ruft uns im Hier und Jetzt zu leben, unseren Glauben zu leben. Und da, wo wir unseren Glauben leben, wird das immer eine Auswirkung haben. Ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Bild ist ein ganz praktisches Bild. Denn wenn du das Licht anmachst, dann leuchtet es. Es kann gar nicht anders. und es wird Auswirkungen haben. Jesus lehrt uns zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir als Christen, wir sind in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu dieser Welt. Man könnte auch sagen, Gott ruft dich und mich ein Stück weit Sand im Getriebe zu sein. Wir haben heute Morgen dieses Lied gesungen, Jesus ist Herr. Und wenn wir uns dieses Statement angucken, dann war das in der damaligen Zeit vor allem ein politisches Statement. Apostelgeschichte 17, Vers 12, da heißt es auf einmal von den Jüngern, die ganze Welt auf den Kopf stellen, sind jetzt auch hierher gekommen. Und was war der Vorwurf, die ihnen gemacht wurde? Dass sie einen anderen Herrn verkünden als Cäsar. Ich finde es eine spannende Aussage. Für damals war es durch und durch politisch. Und wenn in der Apostelgeschichte es heißt, es ist in keinem anderen Namen das Heil als in Jesus, dann war das nicht nur irgendwie eine fromme Aussage, dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Nein, auch das war ein politisches Statement, zu sagen, wir erwarten unser Heil allein von Gott. Nicht von irgendeiner Partei. Und da ist jetzt egal, welche Partei du da einsetzt, ja, ob links oder rechts, ist egal. Das Heil kommt von Jesus allein. Und ich habe die Illusion aufgegeben, irgendwie zu sagen, hey, wenn ich nur den Richtigen wähle oder diesmal, dann wird alles besser. Nein, meine Berufung ist, das zu tun, was Jesus mir aufgetragen hat. Und von Martin Luther King gibt es einmal einen Brief, der mich irgendwie gepackt hat. Und da heißt es, es gab einmal eine Zeit, in der die Kirche sehr mächtig war. Das war damals, als die Christen sich noch freuten, wenn sie für wert erachtet wurden, für ihren Glauben zu leiden. In jenen Tagen war die Kirche nicht nur ein Thermometer, das die Ideen und Grundsätze der öffentlichen Meinung anzeigte, nein, sie war der Thermostat, der die Sitten der Gesellschaft regelte. Und in jeder Stadt, in die die frühen Christen kamen, wurden die Machtverhältnisse gestört und die Machthaber versuchten sofort, sie als Friedensstörer und fremde Agitatoren zu überführen. Aber sie bleiben bei ihrer Bezeugung, eine Siedlung des Himmels zu sein und Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und auch hier wird wieder diese Dimension deutlich, dass unser Glauben nichts Privates ist, sondern immer eine öffentliche Dimension hat. Als ich so diesen Text gelesen habe, da habe ich gedacht, dieses Bild der Gemeinde als Siedlung des Himmels, das gefällt mir. Martin Luther King, er nimmt da Bezug auf eine Stelle aus dem Philipperbrief im 3. Kapitel und da schreibt Paulus, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, vom Himmel, nicht von irgendwem sonst. Jesus Christus, den Herrn, und er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet euch daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freunde und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühen. Ich bin in der Pfingstgemeinde aufgewachsen und so in den 70ern, 80er Jahren, da war so in Pfingst, ich weiß nicht, wie das bei den Baptisten waren, ob das so ähnlich war, aber da war so irgendwie dieses Thema, dass Jesus wiederkommt, war irgendwie ziemlich präsent so, ne? Und ein Thema, da hatte ich als Kind immer fürchterliche Angst vor, war dieses Thema der Entrückung. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, ja. Und lange habe ich so diesen Vers auch so verstanden, ja, dass Paulus nämlich sagt, ihr seid Bürger des Himmels, aber haltet noch ein bisschen durch, bald seid ihr alle weg. Ja, Gott holt euch hier raus. Aber wenn man die Stelle einmal im Kontext betrachtet, dann passt das alles hinten und vorne nicht, weil Paulus klar macht, wir erwarten unseren Retter Jesus Christus vom Himmel her. Die Richtung ist irgendwie klar und lange habe ich den Vers in diesem Sinne verstanden, die Welt ist nicht unser Zuhause, wir sind hier nur auf der Durchreise, also bloß nicht mit irgendwelchen Sachen aufhalten, wir sind ja Bürger des Himmels. Aber Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. Und dazu muss man wissen, dass Philippi eine römische Kolonie war. Wenn ihr in eure Bibel schaut, da habt ihr ja eine Karte vielleicht vom ganzen Römischen Reich. Und all das, was so in diesem römischen Reich war, gehörte dazu. Aber dann gab es bestimmte Städte, die waren römische Kolonien. Und dieses Bild, was Paulus da, vielen Dank, gebraucht, er sagt, wir sind Bürger des Himmels. Nun denkt man, hä, Bürger des Himmels? Paulus wird an einer Stelle verfolgt, er wird gefoltert, ausgepeitscht, ohne Verhandlung, und dann zückt er seine Karte und sagt, hallo Leute, ich bin römischer Bürger. Ihr könnt mich gar nicht so behandeln, ich habe hier Bürgerrechte. Das heißt, nicht alle Leute, die im Römischen Reich lebten, hatten dieses Recht, sondern nur Leute, die römische Bürger waren. Und genau das ist es, wovon Paulus hier redet. Er sagt, ihr seid Bürger des Himmels. Er schreibt an die Gemeinde in Philippi, einer römischen Kolonie, einer Kolonialstadt. Der Hintergrund ist der, Rom war damals überbevölkert, da wollten alle hin. Das war sozusagen das gelobte Land, ja. Da wollte man sein. Und niemand wollte noch mehr Menschen in die Hauptstadt holen. Und irgendwann war der Druck auf die Infrastruktur der Stadt so groß, dass die römischen Offiziellen dazu übergingen, eine Politik zu vollführen, die im ganzen Römischen Reich Kolonien gegründet hat, im ganzen Imperium. Und wenn man als freier Mann in einer solchen Stadt geboren wurde, dann war man ein Bürger Roms. Philippi war so eine römische Kolonie, und die Berufung derer, die in solchen Städten lebten, war es, nach den Bräuchen und Vorbild Roms zu leben und dadurch die Stadt selbst wie Rom zu machen. Der Kaiser hatte gar keinen Bock, alle Leute nach Rom zu holen. Da waren vielleicht irgendwelche Legionäre, die ausgedient hatten, ja, und dann irgendwann in Rente gegangen sind und ihre Auszahlung bekommen. Er wollte gar nicht, dass die alle nach Rom kommen. Und wenn man da Haufen Soldaten hat, die Langeweile haben und vielleicht auch nicht so zufrieden sind mit dem, was der Kaiser da macht, dann kann es ja schnell zu Aufständen kommen und zu Unruhen, und vielleicht ist mein Thron dann schneller weg, als ich denke. Also sagt man, hey, ihr kriegt ein bisschen Land und geht doch nach Philippi und geht doch dahin und da und da, und ihr gründet Kolonien. Eure Aufgabe ist es, so eine Stadt zu erbauen nach dem Vorbild Roms. Und genau dieses Bild gebraucht Paulus, und er sagt, ihr seid Bürger des Himmels. Er sagt damit nicht, wartet irgendwie, macht die Tür zu und passt auf bloß vor der bösen Welt und so, und dann eines Tages dann holt Gott euch hier irgendwie raus. Nein, er sagt, ihr seid Bürger des Himmels. Du wurdest frei geboren. Jesus hat dich frei gemacht. Er hat dir ein neues Leben geschenkt. Und er hat dich begabt und befähigt. Und nun bist du gerufen, dein Leben auszurichten an den Werten des Himmels. Gestalte Philippi so wie nach dem Vorbild des Himmels. Ihr seid die Gemeinde in Oberramstadt. Ihr seid eine Kolonie des Himmels. Ihr seid Bürger des Himmels. Und wenn das Leben in diesen Städten für die Bürger Roms zu ungemütlich wurde, dann durften sie nicht erwarten, dass sie dann vielleicht irgendwann nach Rom kommen, damit sie es da leichter haben. Nein, vielleicht mussten sie um Hilfe aus Rom bitten, und vielleicht würden sie irgendwann das Privileg bekommen, dass der Kaiser, der Imperator, diese Kolonialstadt besucht. Ja? Und dann die Werte Roms endgültig durchsetzt. Und dieser Besuch, wenn der Kaiser vorbeikam, wurde Parousie genannt. Das griechische Wort für Wiederkunft oder Ankunft oder Erscheinen. Ja? Und aus dieser Perspektive geht es nicht um irgendein zukünftiges Leben im Himmel, sondern es geht darum, dass die himmlische Dimension des Lebens mit Jesus hier auf der Erde sichtbar wird. Und als Gemeinde, wir sind eine Kolonie des Himmels. Gemeinde ist ein Vorposten des Himmels. Ich gucke ganz gerne so auch Filme aus dem Zweiten Weltkrieg, die sich so damit beschäftigen, ja. Und wenn so eine Schlacht ist, dann ist es oft von entscheidender Bedeutung, dass du irgend so einen Brückenkopf schlägst, ja. Und das gibt dir die Möglichkeit, vielleicht auch das Territorium auszuweiten. Und du brauchst diesen Punkt. Und genau das ist, was Paulus hier sagt. Und aus diesem Grund sagt er, haltet euch daher treu zum Herrn. Was hat Jesus nochmal gesagt? Ihr seid nicht von dieser Welt, und doch sendet er uns in diese Welt. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir als Christen Fremdlinge sind, dann heißt es immer, dass wir nicht zum System dieser Welt passen, weil Gott uns ruft, nach anderen Werten zu leben. Eines meiner Lieblingsgebete ist das Vaterunser. Das bete ich ja auch in der Gemeinde oft, auch wenn es manche nervt. Aber da ist genau diese Perspektive drin. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In der Gegenwart Gottes im Himmel ist alles perfekt. Aber da, wo ich lebe, ist es manchmal alles andere als perfekt. Aber das ist die Perspektive. Paulus sagt zu den Philippern, ihr seid Bürger des Himmels. Wir warten auf unseren Retter. Wir warten auf unsere Hilfe vom Himmel her. Aber die Richtung ist klar. Nicht, dass wir eines Tages irgendwo in andere Dimensionen abhauen. Nein, Gott kommt, um sein Reich aufzurichten inmitten dieser Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist die Perspektive, aus der wir leben dürfen. Und das darfst du beten, Tag für Tag aufs Neue, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Wie im Himmel, so auch in meiner Familie. Wie im Himmel, so auch an meinem Arbeitsplatz. Wie im Himmel, so auch hier in Oberramstadt. Oder wo immer du wohnst, in deiner Nachbarschaft. Gott hat dich an diesen Ort gestellt, Bürger des Himmels zu sein, um nach den Werten des Reiches Gottes zu leben. Und dieser Gedanke findet sich immer wieder. Wir sind nicht gerufen, uns zurückzuziehen, sondern wir sind eine neue Schöpfung inmitten der Alten. Als Gemeinde sind wir eine Kontrastgesellschaft und dieser Gedanke findet sich immer wieder in der Bibel. Und manchmal, da wird ja von Christen so der kulturelle Niedergang beklagt, wo der Untergang des christlichen Abendlandes. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass wir die Aufklärung hatten. Sonst würden wir immer noch im finsteren Mittelalter leben. Und auch ihr als Baptistengemeinde seid ja eine täuferische Gemeinde. Wir wurden ja in der Reformation verfolgt, ja. Also ich bin froh, dass wir die Inquisition hinter uns gelassen haben und dass man predigen kann, ohne davor Angst haben zu müssen, was vielleicht da auch das für Konsequenzen hat, so. Und manchmal denke ich, Christen lassen sich manchmal so von einer Angst beherrschen, aber anstatt Angst zu schüren und sich von Ängsten beherrschen zu lassen, gilt es einfach, unser Christsein zu leben. Und das in dem Kontext, in dem wir sind. Und als Christen ist unsere Situation ein Stück weit vergleichbar mit dem Volk Israel im babylonischen Exil. Babylon erobert Israel und führt die ganze Elite in die Fremde. Mit einem Mal war der Tempel weg und alles, was die Identität des Volkes Gottes ausgemacht hat. Und eine Frage, die sich das Volk Israel immer wieder gestellt hat, war, wie kann ich denn meinen Glauben fernab der Heimat, fernab vom Tempel, wie kann ich denn da überhaupt meinen Glauben leben und meine Identität bewahren? Vielleicht kennt ihr noch Bonnie M. Sie hat diesen Song By the Rivers of Babylon, ja? Kennt ihr? Und da kommt sie auf diesen Psalm zu sprechen, Psalm 137. An den Wassern zu Babeln saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die, die uns gefangen hielten, hießen uns dort zu singen und in unserem Heulen fröhlich zu sein. Singt uns doch ein Lied von Zion. Doch wie könnten wir des Herrn Lied singen in einem fremden Land? Und manchmal komme ich mir so vor, als ob das uns als Christen ganz gut beschreibt. Wir beheulen den Untergang des christlichen Abendlandes und anstatt unseren Glauben zu leben, anstatt einen Unterschied zu machen in der Welt, in die Gott uns gestellt hat, glorifizieren wir die Vergangenheit, die vielleicht auch gar nicht so toll war. Das Land ist weg, der Tempel ist weg. Wie können wir unseren Glauben leben hier in der Fremde? Und auch da ist die Herausforderung, sich aus allem herauszuziehen und sich irgendwie abzuschotten. Jeremia, der Prophet, er will die Gemeinde im Exil ermutigen und er schreibt in einen Brief in Jeremia 29. Und da sagt er ihnen, Jeremia 29, Vers 4, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon hat wegführen lassen. Baut euch Häuser, wohnt darin, legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten, heiratet und zeugt Kinder, wählt euch für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen, nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie, denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Meine geläufigere Übersetzung ist dieser Vers: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Und Gott macht Israel deutlich: Das ist der Ort, an den ich euch gestellt habe. Das ist der Ort, an dem ihr Licht und Salz sein sollt. Zieht euch nicht zurück, sondern mischt euch ein, lebt euren Glauben auch in der Fremde, auch im Exil. Sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Ihr seid ja gerade dabei, ein neues Haus zu bauen, inmitten des Neubaugebiets. Gott hat euch dahingestellt. Was möchte er da durch euch tun? Was sind die Pläne und Absichten, die er für euch hat, auch als Gemeinde? Ihr seid Bürger des Himmels, eine Kolonie des Himmels, ein Vorposten des Himmels. Und an dem Ort, an den Gott euch stellt, hat er einen Auftrag für euch, nämlich ein Segen für eure Stadt zu sein und für die Menschen, die dort leben. Wie sieht die Stadt aus, in der du lebst? Wo haben wir als Christen einen Einfluss? Gott ruft uns auf, jeden Einzelnen und als ganze Gemeinde der Stadt Bestes zu suchen, für sie zu beten, ein Segen zu sein und uns einzumischen. Das kann in Oberramstadt ganz anders aussehen als in Kranichstein, und doch ist die Berufung die gleiche, nämlich ein Segen zu sein. Nicht zu heulen, dass das christliche Abendland untergegangen ist, sondern zu sagen: Gott, du hast uns hierher gestellt, was möchtest du durch uns bewirken? Wo möchtest du durch uns fließen mit deinem Segen? Wo sind Menschen auch in unserer Gemeinde, die psychisch krank sind? Wo sind Leute, die vielleicht ganz anders sind als wir? Finden sie Heimat und ein Zuhause und ein herzliches Willkommen in unserer Mitte? Vor einigen Jahren haben wir die Anfrage bekommen, als Gemeinde unsere Räume zu vermieten für, das war 2015, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, und ob wir unsere Räume zur Verfügung stellen könnten, um unter der Woche dort Sprachkurse stattfinden zu lassen. Wir haben uns darauf eingelassen, haben das gerne gemacht. Es gab auch einige Widerstände zu Anfang in der Gemeinde, was denn da alles passiert, wenn da jetzt Flüchtlinge kommen. Ja, am Ende ist gar nichts passiert, es war alles sehr, sehr gut. Wir haben dann angefangen, so einen Café der Kulturen zu initiieren und das über lange Zeit auch laufen lassen. Irgendwann waren diese Sprachkurse rum, wir haben das irgendwie selber fortgeführt. Und inzwischen ist daraus so ein Kids-Club entstanden, wo teilweise freitags bis zu 70 Kinder aus dem Stadtteil kommen. Und 40 Mütter. Es ist manchmal eine große Herausforderung, weil wir lange nicht die Mitarbeiter haben, die wir bräuchten. Ja, aber auf einmal sind wir in Bezug zum Stadtteil. Und wir sind als Gemeinde bekannt. Und wir sind präsent und wir sind da. Und da geht es nicht in erster Linie darum, und manche Leute fragen dann auch: Ja, wie viele haben sich denn da schon bekehrt? Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, Licht zu sein, Menschen willkommen zu heißen, zu sagen: Hey, wir sind für euch da. Es kommen fast überwiegend muslimische Familien zu uns in dieses Café. Und da gibt es Leute, die sagen: Familien, also wenn ihr geht zu den Christen, denn da werdet ihr willkommen geheißen. Da denke ich, was für ein schönes Zeugnis. Es geht doch um die Beziehung, um überhaupt erstmal Kontakt zu knüpfen zu den Leuten, die da sind. Und zu gucken: Okay, Gott, du hast uns hier hingestellt und ich weiß nicht, was daraus wird, aber ich weiß, es ist meine Berufung, ein Segen zu sein. Zu sagen: Gott, ich bin Bürger des Himmels. Wir wollen nach deinen Werten leben. In Galater sagt Paulus: In Jesus gilt weder Jude noch Grieche, noch Sklave noch Freier, noch Mann und Frau. Damit sagt er, sondern alle sind eins in ihm. Damit sagt er ja nicht, dass es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Die sind ja offensichtlich so. Oder auch Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen. Aber er sagt, in Jesus ist da keine Wertigkeit mehr mit verbunden. Und oft nutzen wir solche Dinge wie Status, Geld, Bildung, Herkunft, um andere Leute irgendwie runterzumachen. Aber das ist ja der ganze Hintergrund von Rassismus, dass Leute niedergemacht werden und ich mich aufwerte, indem ich andere abwerte. Und Paulus macht deutlich: Hey, in Jesus sind wir alle eins. Und in Jesus sind all diese Unterschiede überwunden. Und deswegen gilt es auch, Leute in unseren Gemeinden willkommen zu heißen, die woanders nirgendwo willkommen sind. Es gilt, Leute einzuladen, die vielleicht nicht dem Ideal von Leistung und Funktionalität und Erfolg entsprechen. Es gilt, Leute mit hineinzunehmen, die einfach auch mitgetragen werden müssen. Und ich weiß nicht, was Gott für Pläne für euch als Gemeinde hat, aber eins weiß ich, ihr seid eine Kolonie des Himmels. Und indem ihr in der Art und Weise, wie ihr Gemeinde lebt in Oberramstadt, möchte Gott euch gebrauchen, dass ein Stück des Himmels sichtbar wird hier in dieser Stadt. Dazu segne euch Gott. Amen.